Ja, vielen Dank für die Einladung und für die freundliche Einleitung. Ich habe schon sehr die ersten Gespräche und gestern den Abend genossen und bin auch gespannt auf die Vorträge hinterher. Freue mich jedenfalls sehr, hier am Institut und an der Universität zu sein und mit Ihnen vielleicht nachher auch ins Gespräch zu kommen, wenn die Zeit das erlaubt. Aber ich denke, ein bisschen wird schon Zeit sein. Wie Sie gesehen haben, habe ich den Titel etwas erweitert. Da kann ich nur an meine VorrednerInnen heute und gestern anschließen. Beim Arbeiten ändert sich natürlich einiges und dann ändern sich manchmal auch die Titel. In dem Fall ist es eine Erweiterung und kein großer Wechsel. Seit nunmehr 30 Jahren versuche ich zu begreifen, womit ich in Deutschland konfrontiert werde und wie der antimuslimische Rassismus funktioniert. Mein Interesse zu verstehen rührt auch daher, dass ich mich sehr früh nicht nur in privaten, sondern auch in politischen und beruflichen Kontexten mit Rassismuserfahrungen auseinandersetzen musste. Irgendwann entschied ich, dies professionell zu tun. Insofern ist die Analyse dessen, was ich später unter dem Begriff des antimuslimischen Rassismus zu fassen versuchte, eine Voraussetzung, um effektive Handlungsmöglichkeiten im Umgang damit konzipieren zu können. Die Äußerungen zum muslimischen Kopftuch gehörten zu den Fragen, die mir in unterschiedlichen Kontexten und auch in verschiedenen Bedeutungen, die ihm gegeben wurden, von Beginn an begegneten. Die Aggressionen und die Gewalt gegen Musliminnen, die ein Kopftuch tragen, und auch die medialen, politischen und rechtlichen Debatten gewinnen zwar an Öffentlichkeit. Gleichwohl nimmt die Bedeckung muslimischer Frauen in europäischen Diskursen seit Jahrzehnten, wenn nicht gar seit Jahrhunderten, einen prominenten Platz in politischen, kulturellen und pädagogischen Kontexten ein. Ich entschied mich sehr lange dagegen, mich zu dieser Frage zu äußern, und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen nutze ich selbst kein Kopftuch und bereits bei flüchtigem Hinsehen ist leicht zu erkennen, dass der Diskurs aus einer Perspektive spricht, die über Musliminnen befindet, die sich für das muslimische Kopftuch entscheiden, ohne aber selbst eines zu tragen, sich also ungefragt in deren persönliche Angelegenheiten einmischt. Die Beiträge der WissenschaftlerInnen, PublizistInnen, LehrerInnen, FilmemacherInnen und PolitikerInnen, aber auch der vielen NachbarInnen, Miteltern und KollegInnen, die meinen, dazu etwas Substanzielles zu sagen zu haben, reichen von verständnislosen über hasserfüllte und paternalistische bis hin zu wohlmeinenden Kommentaren und Analysen. Einige wenige versuchen, den Argumentationen der Musliminnen, die ein Kopftuch tragen, zu folgen, sie zu verstehen, ihnen ein Forum zu geben oder gar für ihre Sichtweisen zu werben. Gleichwohl handelt es sich auch hier um Interpretationen und Rekonstruktionen, Perspektivierungen und Repräsentationen von AutorInnen und SprecherInnen, die andere analysieren und über sie urteilen. Meine Entscheidung, mich zu diesem Thema nicht zu äußern, hängt also teils mit diesem Umstand zusammen. Andernteils rührt meine Zurückhaltung daher, dass mir selbst angesichts der Thematisierungsweisen des Kopftuchs kein adäquater Umgang einfiel. Schließlich handelt es sich um eine Entscheidung, die niemanden etwas angeht, außer die Musliminnen selbst. Zu meinen, dass sich der Diskurs ändere, wenn ihre Motive und Perspektiven gehört würden, wie dies in ethnologischen Studien, in der interkulturellen Pädagogik oder aber im interreligiösen Dialog angenommen wird, stimmt mich skeptisch. Denn die Annahme geht davon aus, dass die Frauen bislang nicht laut und nicht deutlich genug gesprochen hätten, sie selbst also zumindest einen Teil der Schuld an der misslichen Situation träfe. Das verkennt die Machtverhältnisse und die Bedeutung der Kopftuchmonologe für europäische und westliche Selbstrepräsentationen, auf die ich gleich in historischer Perspektive eingehen werde. Für die Richtigkeit des Arguments spricht dagegen, dass viele Musliminnen bislang als Arbeitsmigrantinnen oder Geflüchtete nicht in der Position waren, laut und deutlich zu werden. Weder gab das die rechtliche, politische und gesellschaftliche Lage her, noch strebte der überwiegende Anteil der Musliminnen ein dauerhaftes Leben in Europa an. Häufig waren entsprechende Erwägungen von Ambivalenzen durchzogen. Das ist zu einem Teil den politischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Umständen geschuldet, aber auch den Gründen und Zielen von Migration und Flucht, die häufig temporär angelegt sind, auch wenn sie rückblickend dauerhaft werden sollten. Obwohl die politischen und gesellschaftlichen Umstände nicht besser geworden sind, so haben sich doch die rechtlichen Bedingungen, jedenfalls in der BRD, zugunsten von sich bedeckenden Musliminnen ein klein wenig verbessert. Viele der eingewanderten Musliminnen sind nun, ähnlich wie ihre immer schon hier lebenden Schwestern, Staatsbürgerinnen und müssen keine ausländerrechtlichen Sanktionen fürchten, wenn sie sich für ihre Rechte einsetzen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2015 hat die Rechte von Lehrerinnen gestärkt, die mit ihrem Kopftuch ihrem Beruf nachgehen wollen. Die Rechtswirklichkeit sieht indes vielerorts anders aus, sodass kopftuchtragende Lehrerinnen immer noch mit Berufsverboten konfrontiert sind und ihre Rechte vor Gericht erstreiten müssen, ohne Aussicht auf Einstellung in den Schuldienst, selbst bei gewonnenem Prozess. Zudem haben sich die Selbstpositionierungen vieler Frauen geändert. Viele sind hier geboren und aufgewachsen, fühlen sich der Gesellschaft, in der sie leben, verbunden und verpflichtet. Sie kämpfen für ihre Rechte als Staatsbürgerinnen, auch für ihr Recht zur freien Wahl und Ausübung ihres Berufs und ihrer Religion. Die Autorinnen des Sammelbands »Mehr Kopf als Tuch« wollen gesehen und gehört werden, als Teil der Gesellschaft akzeptiert werden und gleichberechtigt daran teilhaben. Einige Musliminnen äußern sich also lauter und deutlicher zum Kopftuch und richten ihre Worte auch an die Dominanzgesellschaft, in deren Mitte sie leben. Die Annahme, dass die Motive der Musliminnen nur zur Kenntnis genommen werden müssen, um akzeptiert zu werden, erkennt an, dass ihr Schicksal letztlich vom Wohlwollen der Dominanzgesellschaft abhängt. Sie können nicht einfach fordern, als Menschen oder gar als StaatsbürgerInnen anerkannt zu werden, unabhängig davon, ob ihre persönlichen Entscheidungen gebilligt werden oder nicht. Das unterscheidet ihre Position von jener der Aktivistinnen der zweiten weißen deutschen bürgerlichen Frauenbewegung. Diese konnten ausrufen, ob Kinder oder keine, entscheiden wir alleine, oder daran festhalten, dass ein Minirock nicht als Mitschuld an sexueller Gewalt gewertet werden dürfe. Im Unterschied zu ihnen sind die sich in Europa heimisch fühlenden und selbstverortenden Musliminnen, zumal mit Kopftuch, in einer anderen gesellschaftlichen Position. Musliminnen stellen nicht die Hälfte der europäischen Bürgerinnenschaft und können sich zu einem beachtlichen Teil immer noch nicht auf Bürgerinnenrechte bzw. auf Grundrechte berufen, um ihre Interessen durchzusetzen. Zudem verbietet sich vielen ein derart brüsker Ton und auch eine egozentrische Argumentation, die die gesellschaftliche Einbindung von Menschen außer Acht lässt und damit islamischen Geboten zu sozialen Umgangsformen zuwiderläuft. Der Versuch gehört, um akzeptiert zu werden, erkennt die Abhängigkeit von der Dominanzgesellschaft an. Er ist nicht dazu geeignet, das Machtverhältnis in Frage zu stellen, vielmehr bestätigt und festigt er dieses. Musliminnen sind aber faktisch nicht in einer Situation, sich vom Verständnis und Einverständnis der Dominanzgesellschaft befreien zu können. Ob sich dies mit der Zeit ändert, sodass Musliminnen aus freien Stücken entscheiden können, wem sie ihre Motive anvertrauen, kann nur rückblickend entschieden werden. Es ist durchaus möglich, dass die Einblicke, die Musliminnen gewähren, sukzessive zu einem Verstehen und daraufhin zu Akzeptanz und Toleranz führen. Möglich ist auch, dass dies schrittweise zu einer Diskursverschiebung und zu einer veränderten Praxis beiträgt. Ebenso möglich ist aber, dass das Gegenteil der Fall ist, dass die im Ringen um Verstehen und Akzeptanz angelegte Anerkennung der Machtverhältnisse zu seiner Stabilisierung beiträgt. Allerdings scheint derzeit trotz dieser Gefahr die Option alternativlos auf die Zustimmung derjenigen zu setzen, die in gesellschaftlichen Machtpositionen Entscheidungen treffen und ein Klima von Repression und Unfreiheit oder aber von Akzeptanz und Sicherheit verbreiten. Vor diesem Hintergrund gab ich vor einigen Jahren meine Zurückhaltung auf und meldete mich dann doch zu Wort. Dies geschah mit dem Wissen um die Unmöglichkeit, in angemessener Weise auf den Kopftuchmonolog zu antworten und auf die Gefahr hin, den Diskurs am Leben zu halten. Es geschieht auch weiterhin aus einer Position, zu der ich mich nicht berechtigt fühle, und kann so dazu beitragen, auch andere Einmischungen zu legitimieren. Meine Perspektive auf das Thema ist jedoch weiterhin eine, die weder für Musliminnen, die Kopftuch tragen, spricht, noch ihnen etwas empfehlen oder gar vorschreiben möchte. Ich halte es weiterhin für unangebracht, mich ungefragt in derart intime Angelegenheiten mir persönlich fremder Menschen einzumischen. Meine Beschäftigung mit dem antimuslimischen Rassismus, insbesondere in historischer Perspektive, hat mich aber gelehrt, dass die Kopftuchmonologe nicht nur Musliminnen gelten, die ihre Haare bedecken, obwohl sie diejenigen sind, die zuvorderst die Last des Kopftuchmonologs tragen. Sie sind es, die die Barrieren überwinden müssen, die unaufhörlich nachgerüstet werden, sobald eine überwunden wurde. Darüber hinaus gilt der Diskurs der Durchsetzung eines gesellschaftlichen Konzepts, das sich zwar als demokratisch, rechtsstaatlich, säkular, sozial, gerecht und universalistisch präsentiert, gleichzeitig aber an der Konkretisierung und Ausgestaltung der Werte scheitert, weil sie interdependent an nationale Grenzen, ethnische Herkunft, christliche Kultur, säkulare Religion, weißes Geschlecht und männliche Sexualität gebunden sind. Einige dieser Aspekte werde ich im Folgenden aufgreifen. In historischer Perspektive interessieren mich muslimische, arabische und türkische vor allen Dingen Antworten auf westliche Kopftuchmonologe. Die Interventionen in den Diskurs haben nicht die Korrektur stereotyper, rassistischer, sexistischer, kolonialer und orientalistischer Aussagen zum Inhalt. Sie gründen auf einem fachlichen, kulturellen, religiösen und Erfahrungswissen um den Unsinn der Monologe und analysieren deren historische Einbettung, gesellschaftliche Funktion und hegemoniale Diskursivierung. Ich gehe der Frage nach, wie aus einer gesellschaftskritischen sowie religiös und kulturell informierten Perspektive auf die Kopftuchmonologe reagiert werden kann, ohne Musliminnen zu durchleuchten und ihre Existenzberechtigung von der Gunst anderer abhängig zu machen. Mein Ziel ist es nicht, Musliminnen, die sich entscheiden, ein Kopftuch zu tragen, zu repräsentieren. Die Entscheidung, dies zu tun oder zu unterlassen, steht nur ihnen zu. Gleichwohl beschäftigt mich die Frage nach der Unsichtbarkeit von Musliminnen, wenn auch auf andere Weise. Ihre gleichzeitige Hypervisibilität und ihr Ausschluss aus gesellschaftlichen öffentlichen Räumen stehen im Zentrum der Kopftuchmonologe und auch der kritischen Auseinandersetzung damit. Auf sie wird unterschiedlich reagiert und geantwortet. Dazu gleich mehr. Mir geht es im Folgenden darum, europäische bzw. westliche Beiträge, die über Musliminnen befinden und manchmal für sie zu sprechen vorgeben, von der selbsternannten Position als unmarkierte SchiedsrichterInnen auf die diskursive Bühne herunterzuholen. Bezugnehmend auf verschiedene Analysen kehre ich die Blickrichtung um und halte hegemonialen SprecherInnen den Spiegel als involvierte AkteurInnen vor. Ich lese ihre Beiträge als Positionierungen in Deutungskämpfen, die im Islam und hier insbesondere im Kopftuchdiskurs ausgefochten werden. Ich frage nach ihren Interessen an der Beschäftigung mit dem muslimischen Kopftuch und welche Themen im Zuge dessen ausgeblendet werden. Vor diesem Hintergrund werde ich am Ende meines Beitrags einige Gedanken zu der aufgeworfenen Frage nach dem Zustand der Gesellschaft insgesamt versuchen, wie er sich mir durch diese Fokussierung darstellt. Zunächst zu den Haremsfantasien, von denen wir ja schon gehört haben heute. In anderer Weise als in aktuellen antimuslimischen Repräsentationen wird in orientalisierenden Haremsfantasien das Tuch der Frauen als verführerische Requisite diskursiviert, die die sexuelle Verfügbarkeit der Frauen und die Lüsternheit der Männer symbolisiert. Die Tücher der Frauen verbergen ihre Körper nicht, sie sind in keiner Weise dazu geeignet. Anstatt zu bedecken, entblößen sie und repräsentieren Sexualität, Lust und Begehren. Zunächst scheint es, als würde der Haremsdiskurs dem aktuellen Kopftuchdiskurs diametral entgegenstehen. Bei näherem Hinsehen lassen sich jedoch nicht nur Parallelen, sondern ein gemeinsames Konzept erkennen, das aus der gleichen Perspektive sein anderes als kulturell Fremdes entwirft und auf dessen Beherrschung zielt. Auf das Verhältnis von Kultur und Herrschaft, von Diskurs und Macht hat Edouard Said in seiner bahnbrechenden Studie Orientalism von 1978 hingewiesen. Verschiedene AutorInnen beschäftigen sich seitdem mit europäischen Repräsentationen des sogenannten Orients, unter anderem auch mit dem europäischen Bild vom Harem, das in Gemälden und Reiseberichten, in Opern und Filmen, in Sachbüchern und Spielen seit Jahrhunderten weit verbreitet ist. Diese Repräsentationen haben ein spezifisches Bild vom Harem hervorgebracht, das aus der europäischen Kultur nicht mehr wegzudenken ist. Das darin entworfene Konzept vom Harem sagt, so die Analysen, mehr über die ProduzentInnen und RezipientInnen aus, als über jene, von denen sie handeln. Rana Kabbani beschäftigte sich mit Reiseliteratur in den sogenannten Orient und arbeitet heraus, wie sie als Vorurteile und Klischees unser Bild vom Orient bis heute prägen, so der Untertitel ihres Buches, das bereits 1993 in deutscher Übersetzung erschien. Rana Kabbani zeigt, wie die Reiseliteratur im europäischen Mittelalter, Zitat, die Fiktion eines erotischen Orients aufrechterhalten habe. Der Orient war in erster Linie ein anrüchiger Ort, wo die Frauen als dienstbare Sklavinnen zur Verfügung standen. Sie versprachen all die sexuellen Genüsse, die in der viktorianischen Heimat, weil sie als unziemlich galten, verleugnet und verdrängt wurden. So wurden die orientalischen Frauen in zweifacher Hinsicht herabgewürdigt, als Frauen und als Orientalinnen, während sie gleichzeitig auf eine bezeichnende Weise verklärt wurden. Sie stellten den Prototyp des Sexuellen in einer repressiven Epoche dar und waren als Ausdruck eines tabuisierten Topos begehrenswert. Zitat Ende. Rana Kabbani beschäftigt sich unter anderem auch mit den europäischsprachigen Ausgaben der Erzählungen aus Tausend und einer Nacht und argumentiert, dass es sich dabei im engeren Sinne um Übersetzungen handelt. Die ursprüngliche Weitergabe der Erzählungen beruhte auf einer mündlichen Tradition, die je nach Zuhörerinnenschaft bestimmte Aspekte betonte, wegließ oder ergänzte. Insofern wurden die Erzählungen nicht nur sprachlich, sondern auch formal und intentional übersetzt, da die jeweiligen europäischen Versionen die Interessen ihrer Leserinnenschaft bedienten, Themen und ganze Passagen und ganze Erzählungen sogar hinzufügten, die Sexualität und Gewalt in den Mittelpunkt stellten, sie jedoch als historische Zeugnisse präsentierten und häufig mit einem wissenschaftlichen Vorwort versahen. Auch Fatima Mernissi beschäftigte sich mit den Erzählungen aus Tausend und einer Nacht. Im Rahmen ihrer Studien zur Frauengeschichte in islamischen Gesellschaften stößt sie auf westliche Übersetzungen und Rezeptionen der Erzählungen und erkennt Scheherazade, die Heldin ihrer Kindheit, nicht wieder. Ihre Großmutter hatte ihr von Scheherazade erzählt in einer Weise, die sich eignete, in ihr ein heldinnenhaftes Vorbild zu erkennen. Ganz anders wird Scheherazade in den europäischen Ausgaben präsentiert. Zitat: Erstaunlicherweise fehlt in all diesen Übersetzungen die intellektuelle Scheherazade, denn die westlichen Herausgeber und Leser interessierten nur zwei Dinge, Abenteuer und Sex, wenn auch in einer seltsam begrenzten Form weiblicher Körpersprache, Kleidung und Tanz, die die Aufmerksamkeit von den beunruhigenden Dialogen der Geschlechter ablenkten. Zitat Ende. Fatima Mernissi kommt zu dem Schluss, dass die zum Schweigen gebrachte und auf ihren Körper reduzierte westliche Scheherazade sexuellen europäischen Männerfantasien dient, die den weiblichen orientalischen Körper unterwerfen und erobern. Die Identifikation mit Scheherazade aus einer muslimischen Frauenperspektive, in der die kluge Frau kämpft und gewinnt, ist nicht länger möglich. Auch ihre Beziehung zu muslimischen Männern und deren Perspektive auf muslimischen Frauen findet Fatima Mernissi in den Übersetzungen nicht wieder. In den westlichen Übersetzungen, Zitat, fehlt der intellektuelle Austausch mit einer Frau, der als hinderlich für erotisches Vergnügen angesehen wurde. In den wirklichen wie den erdachten muslimischen Harems ist die geistige Auseinandersetzung mit den Frauen unerlässlich, um einen Orgasmus zu erreichen. Zitat Ende. Fatima Mernissi will den Haram nicht verharmlosen, im Gegenteil, zahlreiche ihrer Schriften beschreiben differenziert und analysieren kritisch, wozu patriarchale Verhältnisse fähig sind. Allerdings wehrten sich Frauen zu allen Zeiten und mit allen Mitteln gegen ihre Unterdrückung, auch im Haram. Aus dieser Perspektive war der Haram ein widerständiger Ort, kein erotischer. In westlichen männlichen Darstellungen dagegen werde der Harem als Ort imaginiert, indem muslimische Frauen passiv und unterwürfig darauf warteten, das sexuelle Begehren des westlichen Mannes zu befriedigen. Im Unterschied zu ihren westlichen Gesprächspartnern, so Fatima Mernissi, wüssten muslimische Männer sehr gut, wie muslimische Frauen ihre Vernunft und ihre Sprache, aber auch ihre Frauengemeinschaft zur Geltung bringen. Der Haram entlocke muslimischen Männern kein Lächeln, sondern rufe Angst hervor. Diese Widerständigkeit fehle in europäischen Erzählungen. Sie brächten Scheherazad und damit und mit ihr die muslimische Frau zum Schweigen und entmachteten sie. Scheherazad habe aber ihren Verstand eingesetzt, um nicht von ihrem Peiniger getötet zu werden, sei strategisch vorgegangen, habe ihn hingehalten, um ihr eigenes und das Leben anderer Frauen zu erhalten. Fatima Mernissis Buch, in dem sie die sexistische Orientalisierung der Erzählungen kritisiert, erfährt das gleiche Schicksal wie ihr Untersuchungsobjekt. Das Cover der arabischen Ausgabe ziert eine Miniatur, auf der Scheherazad einen Löwen reitet, der sich ihr unterwirft. Auf dem Cover der englischen Übersetzung Scheherazad Goes West, Different Cultures, Different Harems sind zwei Haremsgemälde abgebildet, die die Frauen zu Lustobjekten der männlichen Herrscher verdinglichen. Auf dem Cover der deutschen Übersetzung, dessen Titel in Harem westliche Fantasien, östliche Wirklichkeit übersetzt wird, lugt ein halbes Frauengesicht unter einem schwarzen Kopftuch verstohlen hinter einer Mauer hervor. Die arabische Scheherazad wird ihrer Kreativität und ihrer Stärke beraubt und wahlweise auf ihre sexuelle Verfügbarkeit für Männer oder ihre Sprachlosigkeit und Unsichtbarkeit reduziert. Auf den Buchdeckeln der europäischen Ausgaben unterwirft sich die orientalisierte, muslimisierte Frau, während das arabische Original eine mutige und widerständige Kämpferin ziert. Die Erzählungen aus Tausend und einer Nacht werden auch heute noch breit rezipiert und haben in das kulturelle Gedächtnis Europas Eingang gefunden. Zusammen mit anderen kulturellen Produktionen, die mit dem Geschlechterverhältnis und dem Sexualitätskonzept spielen, ohne sie aber hinreichend zu kennen oder zu erkennen, bilden sie den Hintergrund, vor dem aktuelle Kopftuchmonologe in Szene gesetzt werden. Der kulturelle Orientalismus ist im historischen Kontext des Kolonialismus im Wesentlichen von weißen europäischen westlichen bürgerlichen Männern entworfen worden, die keinen Zugang zu Musliminnen hatten. In ihren Fantasien reduzieren sie muslimische Frauen auf ihre Sexualität und ihre Verfügbarkeit für Männer. Die Stereotypisierung des Orients als Gegenbild des Westens bei gleichzeitigem Verkennen der Differenz wurde von Edward Said und im Anschluss an ihn auch von Stuart Hall sowie in der Interdependenz von Rassismus und Sexismus von Medaye Norlo herausgearbeitet. Sie alle betten ihre Analysen globalhistorisch ein und fragen danach, welche Interessen und Funktionen über die geschilderten Männerfantasien hinaus hinter den Diskursen stehen und wie weiße Frauen darin eingebunden sind. Sehen ohne gesehen zu werden. Während in erotischen Haremsfantasien die Schleier gelüftet und der Zugang zum Harem möglich scheinen, gelingt dies den Kolonialherren in der kolonialen Wirklichkeit trotz verschiedener Versuche nicht. Auch hier symbolisieren Harem und Schleier die Trennung der Geschlechter, aber mit dem Effekt, dass die Kolonialherren ausgeschlossen bleiben. Männern, die nicht zum engeren Familienkreis gehören, ist der Zutritt in Frauenbereiche untersagt. Vom Inneren des Harems heraus können Frauen durch die Maschrabeya nach außen blicken, durch jene mit Holzornamenten verzierten Fenster, die häufig als Erker hervorstehen. Maschrabeya geben den Blick nur einseitig frei. Frauen können sehen, ohne gesehen zu werden. Auch der Chador als mobile Variante der Geschlechtertrennung erlaubt es Frauen, sich in der Öffentlichkeit frei zu bewegen, ohne erkannt zu werden. Eines der konstitutiven Tropen des orientalistischen Diskurses, nämlich, Zitat, der Wunsch, die Mysterien des Orients zu durchdringen und seine versteckten Geheimnisse freizulegen, üblicherweise im Wunsch geäußert, den Schleier zu lüften und den verborgenen Harem zu betreten, Zitat Ende, bleibt unerfüllt, so Medaye Norlo in ihrem Buch Colonial Fantasies von 1998. Zitat, die Frau, die sieht, ohne gesehen zu werden, frustriert den Kolonisator. Sie ergibt sich nicht, gibt sich nicht hin, bietet sich nicht an, schreibt Franz Fanon in A Dying Colonialism schon 1959. Melek Alula analysiert in Haremsfantasien von 94 die auf Postkarten festgehaltenen Entschleierungsfantasien im französisch kolonisierten Algerien und stellt sie der Wirklichkeit gegenüber. Anders als in den Haremsfantasien, Zitat, kokettiert die muslimische Frau nicht mit dem Verstecken. Allein der Blick kann nicht zu ihr durchdringen. Der undurchsichtige Schleier, der sie bedeckt, bedeutet schlicht und einfach eine abschlägige Antwort auf sein Begehren. Zitat Ende. Sehen ohne gesehen zu werden, kehrt die koloniale Logik um. Das Objekt der Begierde, das gesehen und angefasst, beobachtet und bewertet, da und ausgestellt, studiert und analysiert, letztlich in verschiedenen Weisen beherrscht werden soll, entpuppt sich in dieser Konstellation als Subjekt. Nicht die Entschleierung durch die Kolonialherren verhilft der Frau zur Emanzipation, im Gegenteil. Ihre Verschleierung ermöglicht ihr im kolonialen Kontext, dem Begehren zu widerstehen und zudem diejenige zu sein, die sieht. Medaillenorlu weist darauf hin, dass diese Irritation nicht nur das koloniale Gefüge in Frage stellt, sondern grundsätzlicher noch die humanistische Konstruktion des aufgeklärten, modernen, männlichen, bürgerlichen, europäischen, weißen Subjekts als wissend, handelnd und kontrollierend. Seine vermeintliche Autonomie, die ihm Souveränität und Handlungsmacht verleiht, wird erst in einer komplexen diskursiven Strategie durch die Abgrenzung von nicht-männlichen, nicht-bürgerlichen, nicht-europäischen, nicht-weißen anderen möglich. Kulturelle und sexuelle Differenzen werden im Prozess des Othering erst als Entitäten und Binaritäten hervorgebracht. Vielfältige, sich überlappende Differenzen werden in unveränderliche, binäre Gegensatzpaare aufgespalten und eindeutig in aktiv-passiv, rational-emotional, herrschend-beherrscht geordnet. Im patriarchal-kolonialen Gefüge wird die Selbst- und Fremdkonstruktion durch die muslimische Gesellschaft verkörpert durch die muslimische Frau durchkreuzt. Die Verwobenheit von sexueller und kultureller Differenzierung hat im konkreten Kontext den Effekt, dass die muslimische Frau und damit die muslimische Gesellschaft unsichtbar, undurchdringlich und unkontrollierbar bleibt. Die Geschlechtertrennung begrenzt die koloniale Macht. Mehr noch, die muslimische Frau hindert den in seiner Vorstellung autonomen, handlungsfähigen, wissenden und kontrollierenden weißen Mann daran, seine Position durchzusetzen und das koloniale Projekt zu realisieren. Hier betritt die europäische weiße bürgerliche Frau die koloniale Bühne. Sie kann die Grenze überschreiten, sich Zutritt verschaffen, kann hinter den Schleier schauen, in die Räume der Frauen eintreten und berichten, ihrem Vater, Bruder, Mann übermitteln, was diese hören wollen, ihnen den Beweis liefern. Die Unfähigkeit der weißen Männer, muslimische Frauen zu sehen und Zugang zu ihnen erhalten, führt ihnen schmerzhaft ihre Grenzen vor Augen. Weiße Frauen werden durch ihre neue Position mit einem Zugewinn an Macht ausgestattet, und zwar sowohl in der Beziehung zu ihren Männern und im Vergleich zu anderen weißen Frauen, als auch im Verhältnis zu den kolonisierten Frauen und damit zur kolonialen Gesellschaft. Ihre Position als weiße Frau verleiht ihnen Bedeutung in der von weißen Männern dominierten muslimischen Kolonie. Ihre Emanzipation bleibt aber auf den kolonialen Kontext begrenzt, so Medaillenorlu. Die gleichen Männer, die in muslimischen Kolonien auf weiße Frauen angewiesen sind und sich deswegen, wenn auch unfreiwillig, deren Emanzipation nicht in den Weg stellen können, sorgen in der europäischen Heimat dafür, dass die Rechte ihrer Frauen eingeschränkt bleiben. In den kolonialen Kontexten begründen sie die Forderung nach der Entschleierung der muslimischen Frauen mit deren Emanzipation. In der postkolonialen Gesellschaft verschieben sich die Konstellationen ein wenig. Die weiße Frau wird unterstützt von jenen Frauen und auch einigen Männern, die als Ex-MuslimInnen auf ihre Einblicke in die geschlossene fremde Welt des Islams rekurrieren. Auch von ihnen wird lediglich erwartet, das Vermutete zu bestätigen und das Wissen durch authentische Informationen aus erster Hand zu bezeugen. Sie werden in der Regel in einer Weise zitiert, die orientalistische und antimuslimische Stereotype, insbesondere in ihrer Fokussierung auf Geschlecht und Sexualität, bedienen, wie Jasmin Schumann herausgearbeitet hat. Die Möglichkeit zu sprechen und zum Subjekt zu werden bleibt freilich auch hier auf dieses ExpertInnentum beschränkt. Und auch in der postkolonialen Gesellschaft evozieren derartige Berichte kein feministisch-antirassistisches Bewusstsein. Sie schützen muslimische Frauen nicht vor Gewalt, sondern nähren den antimuslimischen Rassismus. Ezra Erdem hat dazu geschrieben. Koloniales Gefüge. Kolonialisierungsprozesse sind eng mit Vergeschlechtlichungsprozessen verknüpft. Um koloniale Interessen durchzusetzen, zerstören KolonialherrInnen die vorgefundenen Lebensweisen und strukturieren das soziale, kulturelle, ökonomische und politische Gefüge um. Dazu gehört ganz wesentlich auch, in das bestehende Geschlechterverhältnis einzugreifen und es für eigene Belange zu transformieren. Hierzu wurden je nach konkretem kolonialen Kontext verschiedene Argumentationen ins Feld geführt und Maßnahmen ergriffen. In deutschen Kolonien wurden etwa von MissionarInnen Schulen eingerichtet, die Jungen dafür vorbereiteten, Feldarbeit und Handwerk für weiße SiedlerInnen zu leisten, während Mädchen darin unterwiesen wurden, in einem bürgerlichen europäischen Haushalt zu dienen. Das bürgerliche europäische Geschlechterverhältnis wurde auch auf diese Weise im Zuge des Kolonialismus in die Kolonien importiert und dort installiert. In jenen afrikanischen Kolonien, in deren MuslimInnen eine relevante Größe darstellten, sahen sich deutsche Kolonialherren mit spezifischen Fragen konfrontiert, etwa ob MuslimInnen für das europäische koloniale Projekt als MittlerInnen in Frage kämen oder dagegen Widerstand leisteten, daher instrumentalisiert werden könnten oder aber bekämpft werden sollten, wie Ozan Zakaria Kaskinkelic in seiner Studie zum Verhältnis von Orient, Kolonial- und Islampolitik im Deutschen Reich ausführt, von 2018. Die Bedeutung des Kopftuchmonologs in kolonialen Kontexten ist von verschiedenen AutorInnen diskutiert worden, wenn auch diesbezügliche Studien zu deutschen Kolonien noch ausstehen. Die bereits zitierten AutorInnen Medeye Norlu, Melek El-Lula und Franz Fanon, aber auch Leila Ahmed setzen sich mit dem Kopftuchdiskurs als zentralen Aspekt der kolonialen Politik auseinander. Deutlich geht aus den Studien hervor, dass der Kopftuchmonolog eng mit dem kolonialen Begehren verwoben ist und es nicht möglich war, das koloniale Projekt auf Dauer durchzusetzen, ohne auch in die Sphäre der Frauen einzudringen und sie zu kolonisieren. Der vereitelte Zugang zu muslimischen Frauen begrenzte vielerorts das koloniale Projekt. Franz Fanon analysiert die französische Besetzung Algeriens. Um den Kolonialismus dauerhaft installieren und davon profitieren zu können, anstatt materiell und personell gegen den Widerstand der Algerier investieren zu müssen, musste die algerische Gesellschaft nachhaltig zerstört werden. Franz Fanon beschreibt diesen Prozess wie folgt. Zitat: Hinter dem offensichtlichen Patriarchat wurde die bedeutsamere Existenz eines grundlegenden Matriarchats wahrgenommen. Die Rolle der algerischen Mutter, jene der Großmutter, der Tante und der alten Frauen wurden inventarisiert und definiert. Das ermöglichte der kolonialen Verwaltung, einen klaren politischen Grundsatz zu bestimmen. Wenn wir die Struktur der algerischen Gesellschaft zerstören wollen, ihre Widerstandsfähigkeit, dann müssen wir zuerst die Frauen erobern. Wir müssen sie hinter den Schleiern finden, hinter denen sie sich verstecken und in den Häusern, in denen die Männer sie außer Sichtweite halten. Zitat Ende. Der Schleier steht für die Unmöglichkeit, die muslimische Gesellschaft zu durchdringen. Mehr noch, er dient als Mittel im Widerstand der AlgerierInnen gegen die Kolonialmacht. Unter dem Schleier werden Botschaften, Waffen und Widerstandskämpfer versteckt. Fanon beschreibt die Obsession, mit der französische Militärs muslimischen Frauen den Schleier herunterreißen, weil sie darunter Gefahr für die Kolonialmacht vermuten. Auch im Kontext der britischen Kolonialherrschaft in Ägypten erhält der Schleier eine wichtige Bedeutung. Er symbolisiert auch hier die Differenz zur eigenen Gesellschaft, rückt dabei aber weniger bewaffneten Widerstand als vielmehr die kulturelle Rückständigkeit in den Mittelpunkt der Rechtfertigung seiner Entschleierungsbemühungen. Darin werden koloniale Politiken und weiße feministische Argumentationen in einer Weise artikuliert, die Leila Ahmed in ihrer Analyse der britischen Besetzung Ägyptens, Zitat, kolonialer Feminismus nennt oder Feminismus, wie er gegen andere Kulturen im Dienste des Kolonialismus eingesetzt wird. Der neue koloniale Diskurs, der die Frauen in den Mittelpunkt stellte, integrierte den Feminismus in den Kolonialismus, der seinerseits der männlichen Dominanz verpflichtet war. Seine These besagte, dass die Unterdrückung von Frauen dem Islam inhärent und unveränderlich sei, dass der Schleier und die Geschlechtertrennung die Frauenunterdrückung verkörperten und diese Praktiken die grundlegenden Ursachen für die allgemeine und umfassende Rückständigkeit islamischer Gesellschaften seien. Nur wenn diese dem Islam immanenten Praktiken und damit dem Islam selbst aufgegeben würden und damit der Islam selbst aufgegeben würden, könnten muslimische Gesellschaften sich auf den Weg der Zivilisation begeben und anfangen, sich zu entwickeln. Die Verschleierung in westlicher Perspektive, das sichtbarste Merkmal der Differenz und der Rückständigkeit islamischer Gesellschaften, wurde nun zum Symbol der Unterdrückung von Frauen oder in damaliger Formulierung zur Degradierung von Frauen und gleichzeitig der Rückständigkeit des Islams als Ganzes. Sie diente als offene Zielscheibe, auf die sich die Speerspitze der kolonialen Angriffe in muslimischen Gesellschaften richtete. Zitat Ende, Leila Ahmad war das. Wichtiger Protagonist in dieser Strategie ist Lord Cromer, britischer Generalkonsul in Ägypten. Während er in Kairo die Argumentation weißer britischer Feministinnen in seine Politik integrierte, engagierte er sich zu Hause als Gründungsmitglied und Präsident eines Männerbündnisses zur Ablehnung des Frauenstimmrechts. Leila Ahmad kommt zu dem Schluss, Zitat, ob die BekehrerInnen aus dem Westen koloniale Patriarchen, Missionare oder Feministinnen waren, sie alle beharrten darauf, dass MuslimInnen ihre Religion, ihre Gewohnheiten und ihre Kleidung aufgeben oder zumindest ihre Religion und ihre Verhaltensweisen reformieren müssten, und zwar entlang der vorgegebenen Richtlinien, und für sie alle waren der Schleier und der Umgang mit den Frauen jene Bereiche, die vorrangig zu ändern wären. Sie alle setzten voraus, dass sie berechtigt seien, einheimische Lebensweisen, insbesondere die Verschleierung, zu verurteilen und die Kultur zu interminieren, im Namen welcher Sache auch immer sie zu handeln meinten, der Zivilisierung der Gesellschaft, ihrer Christianisierung oder der Rettung der Frauen aus der verhassten Kultur und Religion, in der sie sich unglücklicherweise befanden. Zitat Ende. Die Zivilisierungsmission und der Wunsch, die muslimische Frau zu entschleiern, sind historisch in das europäische koloniale Projekt eingebettet. Sie sind weder neu noch progressiv, jedenfalls nicht im Hinblick auf die Emanzipation der muslimischen Frau, auch wenn aktuelle Kopftuchmonologe etwas anderes suggerieren. Ambivalente Verstrickungen. Aktuelle Kopftuchmonologe sind von mehreren inhärenten Widersprüchen durchzogen. Im Namen von Frauen wird die Selbstbestimmung namentlich jener Frauen beschnitten, die nicht gehört, sondern für die gesprochen wird. Im Namen der Autonomie von Frauen in einem gesellschaftlichen Kontext, in dem diese wesentlich an Berufstätigkeit und ökonomische Selbstständigkeit gekoppelt ist, wird die Berufstätigkeit von Frauen in angesehenen und einträglichen Berufen eingeschränkt. Im Namen des Schutzes vor Sexualisierung wird Frauen das Recht abgesprochen, sich vor sexualisierenden, prüfenden und wertenden Blicken und Bemerkungen zu schützen. Diese Widersprüche zielen in postkolonialen Kontexten auf die Vereinbarkeit von einerseits zivilisiertem Selbstbild, wonach weißen EuropäerInnen das Recht zustehe und die Pflicht obliege, andere in deren vermeintlich eigenem Interessen zu unterwerfen und andererseits faktischer Brutalität, Unterdrückung, Ausbeutung bis hin zur Auslöschung. Die Widersprüche können aber auch als Ambivalenzen auf dem Weg zu einer geschlechtergerechteren Welt interpretiert werden, die also nicht nur vorgeben, hierarchische gesellschaftliche Machtverhältnisse zu bekämpfen, sondern dies auch tatsächlich anstreben. Es spricht einiges dafür, dass auch diejenigen, die gesellschaftliche Transformationen wünschen, in die zu überwindenden Verhältnisse emotional und materiell widersprüchlich verstrickt sind. Sie kritisieren die Verhältnisse und profitieren gleichzeitig davon, weil sie weitaus einschneidendere Transformationen wünschen, als sie selbst bereit oder in der Lage sind, hinzunehmen. Insofern können trotz geäußertem Wunsch nach Veränderung auch Zweifel daran bestehen, ob in Ihrem Zuge nicht doch zu viel Vertrautes und Liebgewonnenes verloren geht, sodass die Angst vor der Ungewissheit des Künftigen und der Verlust von Privilegien dominieren kann. Eine mögliche Umgangsweise mit derartigen Ambivalenzen ist ihre Bereinigung in einer Weise, die eine Grenze zieht zwischen dem Erwünschten und dem Verworfenen, um das Verworfene in das konstitutive Außen zu verweisen, wie Derrida ausführt. Die Widersprüche werden demnach zu neutralisieren versucht, indem sie diskursiv vom eigenen abgetrennt und dem anderen zugewiesen werden. Der Wunsch kann als bereits eingetretene Wirklichkeit präsentiert werden. Die Differenz zwischen Wunsch und Wirklichkeit und die Kämpfe zu ihrer Verwirklichung in die Verantwortung anderer übertragen werden. Das Kopftuch in den Mittelpunkt der Auseinandersetzungen zu Patriarchat und Sexismus zu rücken, verschiebt die entsprechenden gesellschaftlichen Machtverhältnisse nach außen, in diesem Falle in den fremden Islam. Kämpfe gegen patriarchale und sexistische Verhältnisse haben dann nicht länger gesamtgesellschaftliche Problemlagen im Blick, tragen aber zur Beruhigung oder temporären Überwindung von Geschlechterkämpfen im eigenen Kontext bei. Auf diese Weise kommt dem anderen, der Veranderung von MuslimInnen, zentriert um das Geschlechterverhältnis und symbolisiert durch das Kopftuch, eine konstituierende und identitätsstiftende Funktion für das im Zuge des Othering hervorgebrachte eigene zu. Gleiches gilt auf andere Weise für weitere gesellschaftliche Fehlentwicklungen, politische Versäumnisse und soziale Problemlagen, die ebenso wie Sexismus kulturalisierend umgedeutet werden. Im antimuslimischen Rassismus werden religiöse und kulturelle Differenzierungen aufgerufen, um tatsächliche Differenzen in den Lebensverhältnissen von Menschen, die als zugehörig und solchen, die als fremd konstruiert werden, zu rechtfertigen. Es handelt sich dabei um Differenzen in den Zugängen zu Ressourcen wie Bildung, Arbeit und Wohnen, zu politischer Teilhabe und rechtlicher Sicherheit, zu medialer Repräsentation und kultureller Partizipation. Indem diese Differenzen kulturalisiert werden, liegt die Verantwortung zu ihrer Überwindung bei jenen, die als fremd markiert werden. Die Kulturalisierung führt hier ebenfalls zur Entpolitisierung, weil die Ursachen externalisiert werden und damit die gesellschaftliche Transformation hin zu Gleichstellung verhindert wird. Der erbitterte Kampf wird so gesehen nicht nur gegen ein Stückchen Stoff geführt, vielmehr hält er vor Augen, dass Fremde selbst schuld daran seien, wenn sie benachteiligt werden. Verschiedene Studien fragen danach, warum der Islam und hier vor allem das Kopftuch als Symbol für das Fremde herangezogen werden. Neben den genannten historischen Tradierungen spielt auch die Bedeutung von Religion für eine sich säkular verstehende Gesellschaft eine Rolle. Das sichtbare Zeichen für die bewusste Hinwendung zur Religion und die selbstbewusste Realisierung von Religionsfreiheit hält einer Gesellschaft den Spiegel vor, die Vernunft und Humanismus deutlich von Religiosität und Spiritualität abgrenzt. Daraus spricht einerseits das Unvermögen, die Differenz zwischen Religionen zu erkennen und stattdessen aus der christlichen Geschichte angelegte Maßstabe an andere Praktiken anzulegen. Andererseits wird der grundgesetzlich garantierte Schutz der Religionsfreiheit mit Freiheit von Religion verwechselt, beziehungsweise die Sichtbarkeit der Religionsfreiheit zu unterbinden versucht, wie Wiener Hetzer-Mut ausführt. Der Kopftuchdiskurs verweist also auch diesbezüglich auf einen Bedarf europäischer Gesellschaften hin, sich mit eigenen Fragen kritisch auseinanderzusetzen. Aus dem Wunsch, Musliminnen zu entschleiern, spricht zudem das anhaltende Unvermögen, den Widerstand zu brechen und sich Musliminnen gefügig zu machen. Ihre Unterwerfung ist weiterhin zentral. Ebenso wie in kolonialen Kontexten werden sie als wichtige Akteurinnen im hegemonialen Kampf um die Köpfe wahrgenommen. Erziehung und Bildung kommt in hegemonialen Projekten eine große Bedeutung zu. Sie organisieren die Zustimmung zur Herrschaft, sodass die direkte Anwendung von Zwang und Gewalt als letztes Mittel in den Hintergrund treten kann. Einzelne Musliminnen zahlen den Preis dafür und bekommen die ganze Härte der Staatsgewalt zu spüren. Es verwundert daher nicht, dass der Kampf ums Kopftuch vor allem in der Arena Schule ausgefochten wird. Vor diesem Hintergrund beschneiden die Kopftuchmonologe nicht nur das Selbstbestimmungsrecht muslimischer Frauen. Vielmehr rechtfertigen sie im Namen von Zivilisierung, Humanismus, Demokratie und Menschenrechten partikulare Konzepte von Religiosität und Spiritualität, Geschlecht und Sexualität sowie nationale und materielle Interessen an der Marginalisierung, Unterdrückung und Ausbeutung des globalen Südens, sowohl jenseits als auch diesseits der europäischen Grenzen. Kopftuchmonologe nicht nur im Kontext der Selbstbestimmung von Frauen zu diskutieren, sondern als gesellschaftliche im weitesten Sinne zu analysieren, bedeutet nicht, dass kopftuchtragende Musliminnen ihren Kampf für ein selbstbestimmtes Leben einem wie auch immer gearteten, übergeordneten gesellschaftlichen Widerstand unterordnen sollten. Vielmehr vervielfältigt eine gesellschaftskritische Perspektive, zumal aus einer dekolonialen Perspektive, die Kampfarenen und auch die Handlungsmöglichkeiten und verbindet die vermeintlich unterschiedlichen Themen, Zeiten und Orte, an denen sich Menschen, Communities und Bewegungen für soziale Gerechtigkeit, kulturelle Selbstrepräsentation und gesellschaftliche Teilhabe einsetzen und sucht nach Allianzen und solidarischen Bündnissen, an denen selbstverständlich auch Menschen beteiligt sind, die kein Kopftuch tragen. Diese Bündnisse sind nicht konfliktfrei, da wir alle widersprüchlich in gesellschaftliche Verhältnisse verstrickt sind. Sie können aber im Wissen um Differenz und im ständigen Austausch miteinander dazu beitragen, Strategien zu entwerfen und Konflikte auszutragen in einer Weise, die andere bereits als mündige und als soziale Wesen anerkennt. Denn Menschen haben nicht nur das Bedürfnis nach individueller Selbstbestimmung und Entfaltung, wie dies etwa die europäischen Menschenrechte aus einer partikularen Perspektive universalistisch formulieren. Vielmehr sind Menschen ebenso von Beginn an soziale Wesen, die in Gemeinschaften leben, wie in islamischen und auch in indigenen, in afrofeministischen und in einigen wenigen westlich-philosophischen Debatten zu menschlichen Grundbedürfnissen betont wird. Vielen Dank.